Histamin ist kein Feind, er ist ein Botenstoff, der uns nur dann Probleme macht, wenn wir ihm nicht zuhören. Das ist ein Zitat von dir, liebe Kira. Ich darf dich heute bei uns in der neuen Podcast-Folge begrüßen. Wir sprechen über das Thema Histamin, das gleichnamige Buch Der Histamin-Irrtum hast du und dein Mann geschrieben, so wie ich das sehe. Und in den letzten Jahren taucht das Thema Histamin ja immer häufiger auf. Also im Blog, Social Media, Arztpraxen. Viele Menschen leiden unter Symptomen wie Kopfschmerzen, Hautreaktionen, Verdauungsprobleme, ohne eben zu wissen, ne, dass Histamin eine Rolle spielen könnte. Dabei geht es halt nicht nur um eine einfache Intoleranz, sondern um ein komplexes Zusammenspiel von Ernährung, Immunsystem und Stress, das wir in dieser Folge mit dir klären dürfen und uns das mal ganz genau anschauen. Liebe Kira, ich gebe sofort das Wort an dich, damit du mal deinen beruflichen Hintergrund und deinen Schwerpunkt deiner Arbeit einfach mal so ein bisschen erklären kannst. Wie gesagt, ich hatte ja schon angefangen mit dem schönen Buch, das wir heute, glaube ich, öfters mal zitieren werden.
Ja, vielen Dank, Feli, für die Einladung. Freue mich sehr, dabei zu sein heute. Ja, vielleicht zu mir. Ich bin Heilpraktikerin seit über 20 Jahren niedergelassen mit dem Schwerpunkt, ich sag mal, Botenstoffe. Das sind letztendlich alle Themen rund um die Hormone, um Neurotransmitter. Und da spielt natürlich das Histamin eine ganz, ganz große Rolle. Histamin ist ja primär das, was der Körper jeden Tag selber herstellt und nicht eben das, was wir meinen, was von außen immer zugeführt wird. Sondern ja, da ist also wie Histamin ein Schwerpunkt in unserer Praxis. Und ja, ich studiere jetzt noch nebenbei im fortgeschrittenen Semester noch Medizin und bin, denke ich mal, nächstes Jahr auch als Ärztin zugelassen. Das ist zumindest jetzt der Plan. Und was ist sonst noch interessant zu wissen, bin Mutter von zwei wilden Söhnen und ja, und schreibe sehr gern, das habe ich schon immer getan, und deswegen gibt es auch zu den Themen einiges an Büchern von mir und meinem Mann.
Jetzt beschäftigt ihr schon mit dem Thema ja, Schilddrüse, würde ich sagen, aber eben ganz speziell Histamin. Also hast du da einen persönlichen Auslöser, warum du so intensiv genau dieses Thema beleuchten möchtest?
Ich sag mal, wenn man so zurückguckt, vor 20 Jahren war Histamin gar kein Thema in der Praxis. Da gab es Thema wie Pilze, natürlich auch die ganz normalen Hormonthemen. Deswegen ist auch die Schilddrüse, wie du schon erwähnt hast, ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Aber das Thema Histamin kam in den letzten Jahren immer mehr in die Praxen von außen. Auch dass Patienten einerseits sagten, Mensch, ich glaube, ich vertrage Histamin nicht mehr. Oder dass sie fragwürdige Diagnosen von Hausärzten oder anderen Kollegen hatten und dann plötzlich auf eine Radikaldiät gesetzt wurden. Das ist natürlich das, was uns in der Praxis beschäftigt, aber auch ganz persönlich. Ich habe auch so mein Thema mit Histamin gehabt, wie viele Frauen so über Mitte 40, die dann mit den Wechseljahren plötzlich merken, Mensch, ich habe früher ein Glas Rotwein ohne Probleme vertragen, ich vertrage es nicht mehr. Was ist plötzlich los mit mir? Warum habe ich nach einem Glas Rotwein eine schlaflose Nacht oder habe Herzrasen? Und auch das spielt natürlich mit rein, und dass wir gesagt haben, Mensch, Histamin ist sehr, sehr spannend. Und es gab auch in den letzten Jahren sehr viel Forschung zum Thema Histamin und zum Thema Mastzellen. Ich glaube, da sprechen wir auch später nochmal drüber.
Auf jeden Fall. Wir steigen auf jeden Fall sehr smooth in das Thema ein. Ich fand auch ganz spannend in dem Buch, das Wort Histaminintoleranz ist ja so tatsächlich gar nicht mal so richtig. Warum eigentlich?
Ja, das wäre so, als würde man sagen, es gibt eine Wasserintoleranz und eine Sauerstoffintoleranz. Histamin brauchen wir zum Leben. Wir würden beide hier nicht sitzen, hätten wir kein Histamin im Körper. Histamin ist, ich sag mal, so die Universalwaffe des Immunsystems, und Histamin ist primär auch da, dass wir eine gute Abwehr haben, dass das Immunsystem schnell reagieren kann. Und deswegen macht Histamin einen ganz großen Teil der Mastzellen, ich sag mal, Waffen aus, also der Immunzellen, die primär in der ersten Immunabwehr vorhanden sind und dann auch aktiv werden. Und Histamin, da, auch wenn wir den ganzen Tag nichts essen würden oder uns nur von Wasser ernähren würden, der Körper reguliert den Histaminspiegel normalerweise auf einem gleichbleibenden Niveau. Deswegen kann es eigentlich keine Histaminintoleranz geben, die wäre mit dem Leben nicht vereinbar. Ja, ich weiß natürlich, was gemeint ist, aber wenn Menschen sagen, ich habe eine Histaminintoleranz, die vertragen bestimmte Nahrungsmittel nicht, aber das ist so die Spitze des Eisbergs der Symptome letztendlich. Darunter liegt dann normalerweise ein gesamter gestörter Entzündungsstoffwechsel, wo auch das Thema Histamin immer wieder eine Rolle spielt und vor allen Dingen auch sehr häufig überaktive Mastzellen. Also wie gesagt, eine Histaminintoleranz nicht auf dieselbe Stufe zu setzen wie eine Fructoseintoleranz. Wir können alle ohne Fructose wunderbar leben. Wir können auch alle wunderbar ohne Laktose leben. Also sprich, die Laktoseintoleranz ist ein ganz andere, oder ich sag mal, das sind typische Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die aber nicht gleichzusetzen sind mit einer Histaminintoleranz. Ja? Und das wissen viele nicht. Ja, viele denken, Histamin ist das, was im Ketchup steckt oder was in der Thunfischdose steckt oder was durch Erdbeeren freigesetzt wird oder durch Tomaten. Das ist ein Teil der Geschichte, aber es geht eigentlich viel tiefer.
Ja, das heißt, dass dieses Histamin im Körper auch einer individuellen Regulation sozusagen untergeschrieben ist. Und die kann sich ja im Laufe des Lebens dann doch nochmal verändern. Du hast schon gesagt, bei Frauen dann nochmal in den Wechseljahren, aber auch während des Zykluses, auch ja. Wahnsinnig spannend. Vielleicht möchtest du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie Histamin sich eigentlich im Körper so verhält.
Ja, ganz spannend, dass es zumindest bei Frauen sehr stark auch mit unserem Zyklus oder überhaupt mit hormonellen Ausnahmeerscheinungen, sage ich mal, auch mit der Schwangerschaft gekoppelt ist. Vielleicht alle, die schon mal schwanger waren und vorher Probleme mit Histamin hatten, auch wenn es zum Beispiel eine klassische Allergie war, die merken oft in der Schwangerschaft, geht es denen besser. Ja, das hat was damit zu tun, dass in der Schwangerschaft der Körper die Thiaminoxidase, eins unserer beiden wichtigen Enzyme, das Histamin reguliert im Körper, hochfährt. Ja, zum Teil um das Hundertfache. Das ist immer interessant, dass ich bei meinen schwangeren Patientinnen das vorher und nachher und auch mittendrin mal teste und die sind erstaunt, was der Körper macht. Das geht über die Plazenta, weil gerade in der Schwangerschaft ist es ganz wichtig, dass das Immunsystem nicht den Fötus zum Beispiel, den Embryo attackiert. Und da spielt Histamin eine ganz entscheidende Rolle. Also es kommt zu viel, viel mehr Aborten in der Schwangerschaft, gerade in den frühen Wochen, also Fehlgeburten, wenn das Histamin, der Histaminspiegel oder die ganze Histaminregulation nicht funktioniert zum Beispiel. Das ist ein Thema. Im Zyklus selber merken viele Frauen, dass sie zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte, wo wir auf einem niedrigen Niveau sind mit unseren Hormonen, da haben wir keine Spikes, was Östrogen, also oder auch Progesteron anbelangt. Und gerade diese Unruhe im Zyklus kommt ja so bei vielen Frauen Anfang Mitte 40, dass wir plötzlich eben nicht mehr diesen vielleicht noch regelmäßigen Zyklus haben, aber merken, wir haben vermehrt PMS-Symptome, vermehrt Wassereinlagerungen. Wir vertragen zum Beispiel Rotwein oder auch mal ein Glas Champagner oder ein Piccolo nicht mehr. Und das ist meistens Zustände, die haben wir eher so um den Eisprung und in der zweiten Zyklushälfte, wenn wir eben dann häufig nicht mehr dieses saubere ineinander abgestimmt haben von Progesteron und Östradiol. Es kommt häufig zu, ich kenne das von mir selber, ich habe da mal in einem Zyklus mehrere Untersuchungen gemacht im Blut, von Östradiolspitzen von über 500 bis auf 50 runter innerhalb von einer Woche. Das ist so typisch Wechseljahre und da wird auch der gesamte Histaminhaushalt mit beeinflusst. Der Körper oder ich sage jetzt mal die Mastzellen, die primär das Histamin im Körper produzieren, haben auch Hormonrezeptoren und dadurch kommt eben durch dieses ständige Auf und Ab, durch dieses Hormonkarussell, kommt es auch immer zu wiederholten Histaminschüben. Und da ist noch gar nicht so viel erforscht. Wir wissen, dass das so funktioniert. Die Mastzellenforschung ist da noch nicht so weit fortgeschritten, beziehungsweise die Gynäkologen gucken da noch nicht genau hin, was letztendlich die Immunologen bereits wissen. Wir wissen es aus der funktionellen Medizin schon länger, dass es eben da zu Interaktionen kommt. Und Frauen gerade eben in den typischen Wechseljahren dann plötzlich in Anführungsstrichen histaminintolerant werden.
Ja, es gibt also kleine Helferchen im Körper, wie eben dieses DAO, wie du es genannt hattest, die helfen auch das Histamin zu regulieren oder auszuleiten. Und das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel und das auch sehr spannend, kommt aus mehr Organen, als man in der Medizin damals dachte, eben auch das auch dass die Gebärmutter auch eine Rolle spielt sozusagen, was auch viele Frauenärzte oder Frauenärzte nicht wissen. Eierstöcke, genau, das fand ich total spannend, dass da auch nochmal so ein weiterer Punkt, und ihr habt dann auch Medizinbücher abgebildet, wo ihr sagt, okay, eigentlich ist es nochmal anders. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu diesen Mastzellen, weil die auch eine große Rolle spielen. Mastzellen, ich weiß nicht, ob unseren Zuhörerinnen Mastzellen überhaupt was sagt. Da kommen wir nämlich auch zu dem Thema MCAS, also MCAS. Das ist ein Mastzellenaktivierungssyndrom, ein ganz, ganz langes Wort und haben vielleicht viele von euch noch nicht gehört. Deswegen müssen wir natürlich auch klären, was das überhaupt ist. Ja, und wie sich das nochmal unterscheidet von so einer klassischen Histaminintoleranz, wie wir sie jetzt, sage ich mal, so als Ausschlussdiagnose dann mal vielleicht mal beim Arzt bekommen haben oder wie sie vielleicht auch teilweise vorkommt, wenn man dann sowas wie Hashimoto oder dieses Morbus Basedow bekommt vom Arzt. Und dann heißt es dann eben Histaminintoleranz, wird man ja auch gerne mal alleine gelassen. Das heißt, wir fangen an, wie Mastzellen Histamin freisetzen.
Genau. Also, wie ich schon sagte, der Körper produziert Histamin selber und das sind eben unsere Produzenten. Und die Mastzellen gehören zum normalen zu den Immunzellen und funktionell auch in die Gruppe der weißen Blutkörperchen. Da fragt man sich natürlich, Mensch, habe ich noch nie gehört, die schwimmen halt nicht im Blut. Ja, wenn man so ein Blutbild macht beim Arzt, findet man eben die weißen Blutkörperchen häufig, dann auch differenziert. Und die Mastzellen sitzen im Körper und die können wir uns einfach nur angucken, wenn wir eine Biopsie nehmen. Und das wollen wir natürlich nicht oder nur im Notfall. Und deswegen haben viele Auch viele Ärzte kennen Mastzellen nicht im Übrigen. Also es ist nicht so, dass nicht die Zuhörerinnen oder Hörer jetzt sagen, habe ich noch nie gehört, was ist das? Das ist auch in der Medizin selber kein Gegenstand, an dem man in die Diagnose mit einbezieht, leider. Aber Mastzellen sind im ganzen Körper verteilt und sind eigentlich da, wo es Schnittstellen gibt zu Nervenzellen, in der Schleimhaut, also in der Haut. Wir haben auch histaminproduzierende Zellen, die ähnliche Funktionen haben wie Mastzellen im zentralen Nervensystem, im Gehirn zum Beispiel. Und wenn die Mastzellen Gefahr wittern, ich sage jetzt mal so ganz banales Beispiel, ein Wespenstich, ja, oder ich schneide mich in den Finger, dann weiß das jeder, wir haben eine Entzündung, das ist auch sinnvoll, es gibt eine Schwellung, es gibt eine Rötung und bei einer richtig akuten Gefahr, zum Beispiel durch einen Wespenstich, gibt es auch eine Histaminreaktion, weil die Mastzellen sagen, wow, der Körper ist bedroht, ich muss jetzt erstmal gucken, dass alle Fresszellen, also alle Makrophagen, alles, was letztendlich den Feind vernichten kann, schnell hier in meinen kleinen Finger kommt, wo gerade die Wespe gestochen hat. Und die sitzen ja nicht ständig da, sondern schwimmen im Blut und die Mastzellen ebnen den Weg. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und die Mastzellen benutzen dazu Histamin und ungefähr 1000 andere Waffen. Aber Histamin ist die Hauptwaffe. So, die anderen 1000 oder 999 braucht man sich jetzt nicht merken. Aber das Wichtigste ist, dass Histamin dann sofort freigesetzt wird aus den Mastzellen und dann eben auch die Symptome machen. Und bei einer Überreaktion dieser Mastzellen sprechen wir von einem Mastzellaktivierungssyndrom. Auch Allergien sind eine besondere Form einer Überreaktion, wobei wir da genau wissen, das läuft über einen bestimmten Rezeptor an den Mastzellen, IgE-Rezeptor, was da abläuft. Aber es gibt viele Menschen, die haben plötzlich Mastzellbeschwerden, obwohl sie gar keine Allergie haben. Und das ist letztendlich, was wir als MCAS bezeichnen. Die MCAS, wenn der eine oder andere jetzt sagt, Mensch, da erkenne ich mich wieder, ich gehe morgen mal zum Hausarzt, erzähle ihm davon, wird den Begriff wahrscheinlich nicht kennen, weil der noch nicht anerkannt ist in der klassischen Medizin. Das heißt, wir haben noch keine ICD-10-Ziffer dafür. Und es gibt im Moment starke Bemühungen hier auch durch Ärztevertreter in Berlin, da auch eine sogenannte ICD-10-Ziffer für Deutschland zu bekommen. Aber die ist gerade gescheitert. Es wurde in Berlin abgelehnt. Und
obwohl in der WHO ist es doch schon...
In den USA ist es anerkannt, aber letztendlich verwaltet die WHO, hat dann sozusagen einen Gesamtkatalog, ja, das ist der ICD-10 bzw. 11. Und die WHO definiert letztendlich, was ist eine Krankheit, was ist keine Krankheit. Ja, das ist ein Politikum letztendlich. Ja. Und nur mal als Beispiel, wie schwierig das ist, überhaupt eine neue Krankheit zu etablieren. Es gibt eine andere Erkrankung der Mastzellen, das ist die Mastozytose. Das ist eine Vermehrung der Mastzellen. Ja, und das ist auch eine schwere Erkrankung und es dauert sehr lange, bis Ärzte das überhaupt dann verstehen und dass die Patienten dann auch eine richtige Diagnose bekommen. Aber die Mastozytose ist mittlerweile anerkannt. Es hat 30 Jahre gedauert bei der, also seit ungefähr 20 Jahren anerkannt, aber seit 30 Jahren haben Ärztevertreter dafür gekämpft in Genf, ja, dass überhaupt diese ICD-10-Ziffer für die Patienten eingerichtet wird. Weil ohne Krankheitsbezifferung, sage ich jetzt mal, gibt es keine Diagnostik, die von den Kassen übernommen wird und es gibt keine Therapie. Die Patienten sind im im rechtsfreien Raum. Und so ist es mittlerweile und immer im Moment auch mit der Mastzellaktivierung. Obwohl es sehr, sehr viele Studien dazu gibt, internationale Forscher sich damit lange schon beschäftigt haben, gibt es im Moment für Deutschland eben keine Anerkennung. Das ist ein Drama, weil die Patienten eben ja auch dementsprechend keine gute ärztliche Betreuung bekommen. Ja, das nur mal eben als kleiner Schlenker. Aber die MCAS gibt es tatsächlich und wir haben eine, ich sag mal, gute Basis von Diagnosekriterien mittlerweile herausgearbeitet. Unabhängig, ob jetzt die Kassen das übernehmen oder nicht übernehmen, aber und das sind eben Menschen, die einfach aus verschiedenen Gründen, die eben nicht allergisch bedingt sind, plötzlich mit überschießenden Mastzellen reagieren. Die haben also die typischen Histaminsymptome mit Durchfällen, mit Migräne, mit teilweise Atemnot, Quaddelbildung oder andere Formen von Hauterscheinungen, Hautrötungen und so weiter. Und das führt natürlich bei den Patienten zu einem, ich sag mal, Marathon von Arzt zu Arzt, ja. Oft von einem Facharzt zum anderen Facharzt. Man findet nichts im normalen Blutbild. Stichwort, die Mastzellen sitzen nicht im normalen Blutbild. Und letztendlich, häufig werden die abgespeist mit der Verdachtsdiagnose psychosomatische Störung, generalisierte Angststörung, somatoforme Störung und so weiter. Also es ist ein riesen Thema, was viele Patienten beschäftigt. Es tut sich langsam was, auch in der Diagnose für diese Patienten, dass wir mehr und mehr Stellen haben, wie zum Beispiel das CBT in Bonn, muss ich an der Stelle einfach mal lobend erwähnen, oder auch die Universitätsklinik in Lübeck, die sich dieser Patienten annehmen. Also wer da jetzt sich angesprochen fühlt und Hilfe braucht, kann sich daran wenden, an die Stellen. Aber es gibt noch viel zu wenig. Und wir haben einfach auch nach Covid oder in den Fällen von Long-Covid viele Patienten, die auch mit einer MCAS reagieren und primär eben unter diesen massiven Histaminsymptomen leiden. Ja, und also man sieht, Histamin ist ein weites Feld und von einem, ich vertrage plötzlich meinen Rotwein nicht mehr, wie in meinem Fall, das hat was mit gestörtem Östrogen-Progesteron-Haushalt zu tun und auch einer leichten genetischen Beeinträchtigung meines DAO-Gens. Ja, da bin ich halt auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Da spielt die Genetik auch manchmal mit einer Rolle. Bis hin zu schweren MCAS-Fällen, wo Patienten nicht mehr ihren Alltag bewältigen können, letztendlich berufsunfähig werden, gibt es ein weites Feld, was ein unausgeglichener Histaminhaushalt letztendlich auch für den Patienten bedeutet.
Ein weiteres Symptom, was ich auch noch nennen möchte, weil ich das in eurem Buch gelesen habe, was ich wahnsinnig spannend fand, ist einmal dieser Muskelkater, der dann etwas verspätet kommt. Mhm. Ja, also ich würde sagen, auch so gar nicht so logisch und was ganz Besonderes, dass man eben nicht wie jeder den Tag danach, sondern dass es wirklich verspätet auftritt.
Ja, 2-3 Tage später. Das sind auch so Patienten mit an sich hohen Histaminspiegeln. Viele haben einfach einen relativ hohen Histaminspiegel. Wir sprechen so ein bisschen von dem Histaminfass, was sich immer wieder füllt. Und wie du schon sagtest, es gibt ein wichtiges Enzym, das ist die Diaminoxidase oder DAO, DAO geschrieben. Die sitzt an 2 Stellen im Körper und die reguliert dieses Fass. Ja? Und wenn diese Diaminoxidase gut läuft, läuft auch das Fass nicht über, kann man sagen. Ja? Und die Diaminoxidase sitzt einmal in der Niere. Das ist das, was der Hausarzt manchmal misst, in die DAO im Blut. Klar, dass die Niere auch als Hauptfiltrationsorgan auch ständig das Blut von überschüssigem Histamin reinigen muss. Aber das ist gar nicht so der Hauptanteil, sondern unser wichtigstes DAO-Enzym sitzt eigentlich in der Darmschleimhaut. Ja, das heißt, da wird alles abgebaut, was von außen kommt. Also Gorgonzola-Pizza mit Rotwein und Tiramisu, mal so der Klassiker. Ja, das wär, ja, also es gibt Leute, die können das gut wegstecken, wenn die eine gute DAO haben. Also meine ist immer immer so bei sagen wir 11, 12, da sagen die Schweizer, da gibt es auch unterschiedliche Referenzwerte interessanterweise, die Schweizer Labore sagen, nee, ab 15 ist normal, die Deutschen sagen, ab 10 ist normal, Units. Aber es gibt auch Patienten, die haben einfach nur einen Wert von 4 oder 5, ja. Und wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat oder ein Leaky Gut-Syndrom oder irgendwie andere Störungen im Darm, auch SIBO wäre hier zu nennen, als chronische Darmerkrankung. Das sind Menschen, die in der Regel nicht mehr ausreichend DAO bilden Und dadurch kommen die halt mit dem von außen zugeführten Histamin nicht mehr klar. Ja, oder es gibt auch Menschen, die haben eine Fehlbesiedlung mit bestimmten Bakterien wie Clostridienstämme oder Klebsiella oder welche gibt es da noch? Hafnia fallen mir ein oder auch die Morganellen. Die sind auch selber Histamin produzierend. Das heißt, wenn ich eine Dysbiose habe im Darm, habe ich auch meine eigene zusätzliche Histaminfabrik noch im Darm und das belastet meine DAO. Und die muss halt trotzdem schuften, auch wenn ich mich meinetwegen nur von Zucchini und Süßkartoffeln ernähre. So als Beispiel, ja. Also es ist ein komplexes Gebiet und ja, der Körper versucht, wie gesagt, über die DAO immer auch wieder abzubauen. Und es gibt ein zweites Enzym, das speziell das Histamin, was im zentralen Nervensystem abgebaut werden soll, dann auch wieder reguliert. Das ist die HNMT. Der Name, den sparen wir uns, ist nämlich zu viel Zeitverschwendung. HNMT ist also quasi zuständig nur für das, was im Gehirn gebildet wird. Und das Gehirn bildet recht viel eigenes Histamin, um uns zum Beispiel konzentriert zu halten. Ja, Histamin ist das, was uns wach hält, konzentriert hält. Deswegen Antihistaminika machen müde. Ja, das ist, weil die Rezeptoren im Gehirn für Histamin dann einfach ausgeschaltet werden. Und das ist also eine ganz bekannte Nebenwirkung. Und das Histamin, was im Hirn eben zu viel ist, führt ganz häufig zu Schlafstörungen, zu Unruhe, zu Aggressionen und diesen ganzen Themen. Und auch das muss reguliert werden. Das läuft, wie gesagt, aber eben nicht über die DAO. Also jemand, der zum Beispiel sagt, ich habe eine gute DAO, habe aber trotzdem Schlafstörungen, kann es durchaus eben durch eine HNMT-Schwäche sein.
Sehr spannend, dass du nochmal generell den Schlaf in Verbindung bringst, weil es ja doch so ist, dass so Histaminblocker da mal so kurz zu Schlafmitteln umgenannt worden sind. Ja, und das ist auch spannend, denn ihr habt doch ein Buch geschrieben, wenn man so gegen 3 Uhr in der Nacht aufwacht, dann kann es sein, dass man ein Problem hat mit Histamin. Und da höre ich ja doch immer auch wieder im Bekanntenkreis genau diese Uhrzeit und dementsprechend auch mal, falls sich da jemand wiedererkennt, könnte man auch mal drüber nachdenken. Es gibt tatsächlich leider auch, also vor allem Menschen, die Rotwein trinken, höre ich immer öfters, dann nehme ich einen Histaminblocker am Abend, ist ja gar kein Problem.
Ja, funktioniert. Besser wäre dann aber vielleicht auf andere Histaminblocker, wie gesagt, müssen ja wieder abgebaut werden über die Leber, ne? entgiftet werden über die Leber, belastet die Leber. Also Medikamente sind da leider kein, auf Dauer zumindest kein gutes Allheilmittel. Entweder überdenkt man den Rotwein oder man überlegt einfach, ob man mit natürlichen Methoden mal den Histaminspiegel senkt. Da gibt es ja bewährte Mittel wie hochdosiertes Vitamin C oder Quercetin, das vor allen Dingen auch in Äpfeln sitzt oder in der Außenschale der roten Zwiebel. Da kann man ganz viel tun und auch viele Mikronährstoffe stimulieren unsere Diaminoxidase, wie Zink, wie Vitamin B6 oder auch Kupfer zum Beispiel. Kupfer ist das Zentralatom letztendlich der DAO. Und bei Kupfermangel, was gar nicht so selten ist, ich messe Kupfer bei Histaminpatienten ganz gerne mal nach im Blut, funktioniert der ganze Abbau nicht mehr. Manchmal hängt es nur an einem Spurenelement.
Ja, das ist natürlich, bevor wir jetzt übrigens auch zu Darmflora, Mikronährstoffen kommen, was du schon angeschnitten hattest, wollte ich noch ganz kurz einmal in diese Diagnose gehen. Du meintest schon, dieser DAO-Test, also DAO-Test, ist ganz spannend, der wird dann beim Arzt gemacht, da guckt man dann, wie viel DAO verfügbar ist. Gibt es auch andere, ich sag mal, klinische Beobachtungen, Histaminspiegel, der sonst noch gemessen wird oder wo du sagst, das wäre die bessere Idee, anstatt eben nur diesen DAO-Test?
Ja, der DAO-Test, das ist ja, wie gesagt, das DAO, was aus der Niere kommt, der Wert schwankt sehr stark. Das muss man wissen, der schwankt auch während des Zyklus sehr stark und es ist ein Enzym, was sehr, ich sag mal, anfällig ist, auch auf dem Weg ins Labor schon abgebaut zu werden. Das heißt, wir haben da oft falsch niedrige Werte. Das alleine ist nicht ausreichend. Also wenn jemand zum Beispiel in meine Praxis kommt und sagt, ich habe Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, gucke ich nicht primär nach der DAO im Blut, ja, sondern ich gucke dann nach der DAO im Stuhl. Die ist messbar über eine Stuhlprobe und auch gleichzeitig nach dem Histaminwert im Stuhl. Man kann auch den gesamten Histaminwert messen im Blut zum Beispiel. Das machen auch viele Labore. Und das sage ich immer so, das Fass. Ja, also letztendlich, was im Blut schwimmt, gibt uns ganz gut wieder, was so unser Fass darstellt. Und manchmal sehe ich da extrem hohe Werte und bei einer noch okay funktionierenden DAO. Aber die DAO ist dann einfach von der Aktivität zu langsam. Die schafft eben dieses Histamin gar nicht mehr abzubauen, was da im Blut kursiert, aus verschiedenen Gründen. Und genauso kann man eben Histamin im Stuhl messen, in einer Stuhlprobe. Das bieten auch mittlerweile viele Labore an. Das sind eigentlich die genaueren Marker. Mit der Aussage vom Hausarzt, was ganz häufig passiert, ist, oh, Ihre DAO liegt bei 8. Und vielleicht ist man gerade während der Periode, da ist der Wert immer am schlechtesten durch die ganzen Hormonschwankungen. Da wird ja normalerweise nicht drauf geguckt. Der kann dann eine Woche später zum Beispiel wieder bei 15 sein. Heißt es dann, ja, da müssen Sie jetzt aber mal sich im Internet schlau machen, was Sie jetzt noch essen dürfen. Das ist ja die normale Aussage, ja. Und dann googeln die Menschen und sitzen da stundenlang und drucken sich irgendwelche Histaminlisten aus und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und die Folge ist ja letztendlich nicht, dass die Ursache beseitigt wird, sondern dass die Menschen erst Spaß am Essen verlieren und natürlich auch letztendlich in die Mangelversorgung kommen. Ja, also wenn wir uns nur noch von 4, 5, 6 Nahrungsmitteln ernähren, weil das so in bestimmten Listen steht oder in bestimmten Apps, die in 80% der Fälle wissenschaftlich auch nicht haltbar sind. Ja, es gibt viele Studien dazu, ob der Histamingehalt in einer Tomate A der gleiche ist wie in einer Tomate B und so weiter. Also das ist, da wird ganz viel einfacher mal vorausgesetzt, was so wissenschaftlich nicht stimmt. Und die Menschen kommen letztendlich mangelernährt, unterernährt, zum Teil auch wirklich mit einem niedrigen BMI in meine Praxis. Und den muss man erstmal wieder aufpäppeln. Also da läuft ganz viel schief, muss ich sagen.
Ja, da kommt man dann noch mehr in diese Darmdysbiose, die du schon angesprochen hast, aber eben auch in diesen Mikronährstoffmangel. Und da gibt's ein paar Mikronährstoffe, die doch im echt fast direkten Zusammenhang mit dieser Histaminproduktion oder Abbau, mit dem Abbau zusammenhängen. Und auf die würde ich gerne nochmal eingehen, weil das finde ich besonders spannend, weil sie ja doch eigentlich durch die Ernährung aufgenommen werden sollten. Jetzt ist aber dann halt trotzdem der Fall. Man sagt ja immer, ach, brauchen wir denn wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was heißt brauchen? Es gibt aber nun mal Menschen, die durch Darmdysbiose oder eben auch durch gewisse Lebensumstände mehr brauchen, eventuell auch durch Medikamenten, jahrelanger Medikamenteneinnahme, ja. Antibabypille etc. einfach ja. Probleme haben, Mikronährstoffe aus der Nahrung, auch wenn sie sehr gut ist, rauszuziehen. Also ich habe mich da auch selbst wieder entdeckt, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt nochmal auf diese Mikronährstoffe eingehst.
Ja, also letztendlich, die Frage ist, brauchen wir Nahrungsergänzungsmittel? Ja, letztendlich braucht die jeder. Jetzt zum Beispiel typisches, grundsätzlich jetzt einfach mal gesprochen, Vitamin D brauchen wir alle. Jetzt im Winter und da gibt es einfach gar keine Diskussion. Also wer jetzt nicht in alle 4 Wochen irgendwo mal auch nach Teneriffa fliegen kann, der braucht hier in den deutschen Breitengraden, braucht er einfach Vitamin D, das zum einen. Ja. Und es gibt einfach andere Dinge, die wir auch über die Nahrung gar nicht ausreichend bekommen. Omega-3 und Jod wäre da zu nennen, das sind so die drei. Aber speziell für die Patienten, die eben Histamin-Thema haben, die sollten mal gezielt nach Vitamin B6, Vitamin C, Kupfer und Zink gucken. Vitamin B6, denkt man sich, naja, B-Vitamin, da kriegen wir schon alle genug von. Eben nicht, wie du schon angesprochen hast, alle Frauen auf Hormontherapien, speziell auf der Antibabypille, haben einen erhöhten Bedarf. Es gibt auch noch andere Medikamente, die einen erhöhten Vitamin B6-Bedarf haben. Oder auch Frauen, die oder Männer, die eine KPU oder HPU haben, die verlieren unbemerkt Vitamin B6 über den Urin. Und da, das ist schon ein großer Anteil der Bevölkerung und auch Zink ist ein Riesenthema, vor allen Dingen bei Menschen, die sich vor allen Dingen vegan oder vegetarisch ernähren, die haben oft Zinkdefizite. Zink ist ein Schwermetall, was am Darm schwer aufgenommen wird und wer auch Darmentzündungen hat, kommt ganz schnell in Zinkmangel. Dasselbe gilt für Kupfer. Kupfer ist in unserer Ernährung nicht so weit verbreitet, Vitamin B6 zum Beispiel. Generationen vor uns hatten eigentlich keinen Kupfermangel, weil die Innereien gegessen haben, zum Beispiel Leber. Ja, die Leber ist so das Klassische. Verstehe ich, wenn jemand sagt, ich esse keine Leber, mag ich nicht oder so, aber das wäre jetzt ein super Kupferlieferant. Und wir haben auch in einigen anderen, aber nicht so gehäuft eben Kupfer. Aber ohne Kupfer funktioniert eben der Histaminabbau gar nicht mehr. Und bei Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren, die müssen also auch wirklich gucken, dass sie ihren Zink- und Kupferhaushalt abdecken. Also es geht eben auch bei den Veganern nicht nur immer primär um das Vitamin B12, sondern um ein ganzes Spektrum an Mikronährstoffen, was eben nicht mehr ausreichend vorhanden ist. Auch das Carnitin fällt mir da ein, das Vitamin A etc. Also wer eine spezielle Ernährungsform hat, sollte wirklich, jetzt sage ich jetzt mal, alle 6 Monate seinen Mikronährstoffstatus einfach mal checken lassen in einem guten Labor. Da braucht man ja gar keinen Arzt oder einen Heilpraktiker für. Da kann man ja in ein freies Labor gehen, um einfach mal zu gucken, deckt das, wie ich mich ernähre, deckt das tatsächlich auch meinen Bedarf ab? Und speziell auch eben Patienten mit Histaminproblemen, da ist fast immer das Problem Kupfer, Zink, Vitamin B6 und natürlich Vitamin C. Ist ein generelles Thema, haben die allermeisten zu wenig. Das ist gar nicht so spezifisch auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, dass wir einfach zu wenig frisches Obst und Gemüse zu uns nehmen und damit auch nicht den Bedarf, den wir eigentlich bräuchten, grundsätzlich auch decken können für Vitamin C, auch gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit.
Ja, das ist spannend. Also B6 hängt ja auch ein bisschen zusammen mit Schlafproblemen oder auch mit heftigen Träumen oder jetzt kommt's, gar keinen Träumen. Also auch total spannend.
B6-Mangel zeigt sich keine Traumerinnerung. Ja, also das ist so sehr interessant. Da kann man sich selber mal fragen, habe ich morgens eigentlich eine Traumerinnerung oder komme ich aus einem Nirvana der letzten 6-7 Stunden in mein Leben zurück und ich habe nichts geträumt. Und das ist tatsächlich ein Hinweis auf einen Vitamin B6-Mangel im zentralen Nervensystem, also sprich dann im ganzen Körper. Und eben Vitamin B6 brauchen wir für alle Hormone, für alle Neurotransmitter. Also kein Melatonin, kein Serotonin und auch kein Pregnenolon oder Progesteron wird aufgebaut ohne B6. Also ganz, ganz wichtig und auch sehr unterschätztes Vitamin.
Das stimmt. Generell B-Vitamine hatte ich erst auch letztens wieder im Buch gelesen, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen einen Mangel an B-Vitaminen haben, obwohl das ja so ein Klassiker ist, ne? Ja. Jetzt kommen wir zu Mythen und Fehlinformationen. Das ist tatsächlich so, Histamin im Gedanken, das ist jetzt immer der Feind. Ja? Stimmt es jetzt so? Und du hattest es mehrfach schon angeschnitten, ich will es aber trotzdem nochmal explizit nennen hier. Ist eine langfristig histaminarme Ernährung problematisch?
Ja, aus 2 Gründen. Einerseits die Lust am Essen und an der sozialen Geselligkeit geht ja verloren. Ja, also wenn ich weiß, ich kann nicht mehr mit anderen Menschen mal gemütlich was essen gehen oder mich gemütlich zusammensetzen, weil das und das und das fällt weg, ist es schwierig. Aber auch tatsächlich eine lange histaminreduzierte Diät führt immer zu Mikronährstoffmängeln und auch letztendlich zu Makronährstoffmängeln, sprich auch Histamin bestehen ja aus Eiweiß, aus Histidin, zu einer Proteineinschränkung, Mangelernährung auch im Rahmen der Makroversorgung. Also kurzfristig, wenn jemand sagt, okay, das empfehlen wir auch, wo ich sage, jemand hat einen ganz hohen Histaminspiegel, also das Fass ist ganz oben am Limit und die Beschwerden sind ganz stark, dann ist es fast nie alleine durch eine stark histaminhaltige Ernährung, sondern da sind ganz viele Komponenten, die damit reinspielen. Und bis wir die erstmal auseinanderklamüsert haben und das auch wiederum dann entsprechend regulieren, das ist eine Zeit, wo ich sage, okay, meine Patienten sollen mal 4, 6, maximal 8 Wochen wirklich maximal auf Histaminbomben verzichten. Ja, was meine ich damit? Natürlich empfehle ich grundsätzlich keinen Alkohol, die klassische Histaminbombe, aber alles, was eingelegt ist, alles, was fermentiert ist, was aus der Dose kommt und so weiter, soll mal komplett gemieden werden. Das ist mal erstmal ganz wichtig, um dann mal das Fass schnell auch zu entleeren. Also jemand, der sich regelmäßig einen Thunfischsalat mit Thunfisch aus der Dose gegönnt hat, sollte darauf verzichten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt plötzlich gar nichts mehr an Obst und Gemüse zu uns nehmen und eben, was diese Listen anbelangt, plötzlich keine frischen Tomaten mehr essen dürfen etc. Sondern es geht darum, in diesen Wochen, wo wir das Fass leeren, eben die Ernährung anpassen, aber natürlich auch nach den anderen Ursachen schauen, liegt eine Darmentzündung vor, die behandelt werden muss, haben wir einen unausgeglichenen Hormonhaushalt mit einer massiven Östrogendominanz, typisch eben bei Frauen in den Wechseljahren. haben wir massiv Stress. Interessanterweise gibt es Menschen, die auch mit massivem Stress oder bei massivem Stress und Schlafstörungen mit einer, das ist für den Körper auch eine Bedrohung, mit einer Mastzellaktivierung und Histaminausschüttung reagieren. Und das sind, ich sag mal, das sind diese Phasen, wo wir versuchen, eben die Ursachen zu ergründen und zu behandeln natürlich auch. Das ist ja ganz wichtig. Und dann auch wieder langsam, wenn der Darm vor allem wieder gesundet, eben auch normale Ernährung wieder einführen. Das ist ganz wichtig.
Sehr schön. Als letzte Frage, denn wir kommen zu unserem Ende, würde ich dich gerne fragen, was deine Meinung ist, was die Medizin, die Schulmedizin, vielleicht auch Ärzte, Ärztinnen, die vielleicht hier zuhören, was sollten die vielleicht anders machen oder wie sollten sie damit umgehen, wenn eventuell Patienten oder Patientinnen mit solchen Problemen in die Praxis kommen?
Ja, zum einen sollen sie die Patienten erstmal ernst nehmen und nicht als, ach, sie haben Reizdarm oder Reizmagen abtun. Das wird nämlich ganz häufig so gemacht. Dann wird gespiegelt oben und unten und dann wird nichts gefunden. Sondern einfach daran denken, die Musik spielt eigentlich im Dünndarm, auch beim Histamin. Und den Dünndarm kann man nicht spiegeln, sondern sich mal schlau machen, welche guten Labormöglichkeiten es mittlerweile gibt. Da auch dem Patienten einfach mal zu analysieren, dem auch diese Möglichkeiten anzubieten, auch wenn es nur über eine Liegeleistung wäre. Aber ich glaube, jeder Patient wäre froh, wenn er Hilfe bekommt. Und dann auch, es ist ja, ich sag mal, keine Raketenwissenschaft, was wir hier machen, sich einfach schlau machen. Es gibt viele Fortbildungsmöglichkeiten. Auch ich bin da auch sehr engagiert in der Ärztefortbildung und Ausbildung in dem Thema. Da kann man mich auch gerne mal anschreiben. Es gibt da wirklich gute, auch zertifizierte Fortbildung mit Punkten, weil die Ärzte müssen ja auch eine Fortbildung machen. Heilpraktiker sollten es auch tun, wie man da schnell an eine gute sowohl Diagnostik als auch Therapie gelangt. Also das ist das Mindeste, eben es nicht abtun und mit Psychosomatik und Reizdarm, sondern wirklich da auch engagiert zu helfen.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Worte. Wir verlinken nochmal alles in den Shownotes, auch natürlich eure Bücher. Ihr habt ja nicht nur Histamin-Irrtum, sondern auch das Praxisbuch dazu und auch ein paar weitere. Du hattest ja HPU, KPU mal angesprochen. Ich glaube, dass da bei vielen auch nochmal ein kleines Fragezeichen kam. Verlinken wir alles in den Shownotes. Und liebe Kira, ich danke dir für deine Expertise und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.
Da würde ich mich auch sehr freuen. Alles Gute.